Ja, ich möchte gerne anknüpfen an die letzten beiden Predigten. Die Susi hat Pfingsten über Wunder Gottes im Alltag gepredigt und Philipp letzten Sonntag darüber, wofür wir den Heiligen Geist brauchen und was der Heilige Geist eigentlich ist, wer der ist und so weiter. Und ich hatte euch hinterher gefragt oder gebeten, doch im Laufe der Woche einmal darauf zu achten, wo habt ihr etwas vom Heiligen Geist erlebt in dieser Woche? Und da wäre jetzt die Möglichkeit, etwas zu erzählen. Kurz und knapp. Ich mache mal den Anfang, um vielleicht die Schwelle etwas runterzusetzen, weil ich glaube, es geht oft wirklich um Kleinigkeiten und ich habe nur Kleinigkeiten, aber ich glaube, wenn wir etwas aufmerksam sind, entdecken wir auch die Kleinigkeiten als Wirken des Heiligen Geistes oder Wirken Gottes. Die meisten von euch wissen, dass meine Mutter 4 verschiedene Krebserkrankungen hatte im Laufe der Jahre. Sie ist nicht an Krebs gestorben, aber sie hatte 4 verschiedene Sorten. Das heißt, für mich, ich bin Risikopatientin in all diesen Sorten. Und dann mache ich regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen jedes Jahr. Und eine dieser Untersuchungen ist für mich total angstbesetzt. Ich habe wirklich eine Woche vorher, denke ich schon dran, oh, also nicht die Untersuchung, sondern das, was da vielleicht rauskommen könnte, ob ich es nicht irgendwann dann auch habe und so. Und an dem Tag, als dann diese Vorsorge war, habe ich das Jesus morgens nochmal gegeben, auch diese Angst, und ich habe wirklich tiefen Frieden erfahren. Und es war für mich ein Stück Wirken des Heiligen Geistes. Einfach dieser Friede mitten in dem, wo normalerweise Angst ist. Das war das eine. Dienstag hatte ich einen sehr unbefriedigenden Tag. Ich habe mir viel vorgenommen. Ich wollte den ersten Entwurf der Predigt schreiben. Ich wollte die Steuer für meinen Vater fertig machen. Ich wollte meine Steuer fertig machen. Und dann kam alles mögliche andere dazwischen. Jedenfalls, ich habe überhaupt nicht hatte keinen Gedanken an die Predigt und die Steuer, das ging auch nicht. Und als ich dann nachts, also wirklich so gegen 11, nochmal an meine Steuer gehen wollte, hakte sich der Computer fest und es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich ihn ausgemacht und dann habe ich Jesus diesen unvollendeten Tag gegeben und okay. Ich hatte dann Frieden, er war unvollendet, aber ich konnte ihn Jesus zurückgeben und es war gut. Ich konnte gut schlafen und hatte dann im Laufe der Woche noch Zeit, diese Dinge zu tun. Die Steuern sind im Kasten, beide. Ja, das sind jetzt nur so ganz kleine Dinge, damit ihr auch merkt, was ich meine. Es geht nicht um die riesen God-Stories, wo dann riesig was passiert ist. Mag jemand was erzählen? Vielleicht seid ihr angeregt worden, gerade selber nochmal drüber nachzudenken, wo ihr in dieser Woche etwas vom Heiligen Geist erlebt habt. Gibt's noch jemand? Ja?
Okay. Also bei mir ist es ja so gewesen, dass mir es Anfang des Jahres nicht so gut ging, weil einfach die letzten 3 Jahre sehr turbulent waren, mit schönen Veränderungen, habt ihr ja alle mitbekommen, mit Hochzeit und so. Aber es war einfach sehr, sehr viel und Anfang des Jahres ist eine Tante von mir erkrankt, wo ich mich um vieles gekümmert habe, dann mit der Schwangerschaft, das hat mir dann doch alles sehr zugesetzt. Und dann hieß es oft so, kamen immer Leute auf mich zu und meinten schon so, hör mal, willst du nicht irgendwelche Babysachen haben? Und ich habe nur gedacht, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich muss mich um meine Tante kümmern, unsere Wohnung ist nicht eingerichtet, ich lebe zwischen Kartons und mir ging es echt schlecht. Und ich habe immer nur gesagt, lasst mich mit diesen Babysachen in Ruhe. Und wenn immer jetzt sowas gewesen ist, ich habe gesagt, nein, ich brauche erstmal eine Wohnung, die eingerichtet ist und dann irgendwann mal. Und wenn Philipp meinte, ja, es wird jetzt ja ruhiger, dann hatte ich doch immer im Kopf, ja toll, aber dann musst du ja noch das und das und das und das und das machen. Und es war für mich schon ein Druck auch gewesen. Ja, und dann vor 2 Wochen, weil ich nicht mehr gut schlafen kann, habe ich dann angefangen, da ich dachte, komm, geh dir mal so ein Stillkissen kaufen, damit du ein bisschen besser liegen kannst. Und das war irgendwie unbewusst so dieser Start vielleicht doch jetzt mal anzufangen. Und was wir jetzt in diesen 2 Wochen erlebt haben, das war so, weil ich gar nicht vorstellen konnte. Ich habe alles zusammen eigentlich. So.
Wow. Weil,
dann meine Schwester hat mich überschüttet mit 8 Kartons von den ganzen Klamotten von ihren Kindern. Also unsere Tochter ist irgendwie ausgestattet, bis sie 7 Jahre alt ist. Eine andere Freundin, die hat ein Kind bekommen und beschlossen, dass kein weiteres folgt und meinte eben auch, komm gucken. Und eine andere eben auch. Und es ging so einfach und so schnell und so unkompliziert. Und wir sitzen die ganze Zeit zwischen diesen Kleiderstücken und sortieren die und haben die wirklich geschenkt bekommen oder eben günstig abkaufen können. Und es war gar nicht schwer, gar nicht kompliziert, weil vorher war es immer so ein Kampf oft, auch die ganze Hochzeitsvorbereitung. Es war so viel schief gelaufen. Und das war für mich jetzt richtig schön zu erleben, dass es so einfach und so leicht ging und einfach so gefluppt hat. Und also gerade fühlen wir uns beide einfach dadurch total beschenkt.
Super.
Und das ist einfach schön, so, wie Gott dann auch wirkt. Und das ist schön.
Super. Schön. Sehr schön. Ja, Antonia. Ja, ja. Ach nee, genau, das ist. Komm, stell dich hier. Ach,
ja. Damit. Hallo, also was richtig, richtig cool ist, tatsächlich im Moment ist eine ziemlich turbulente Zeit in meinem Leben, also durch verschiedene Sachen, die gerade an Fragen in meinem Kopf hochblappen und ich konnte auch sehr schlecht schlafen die letzte Woche. Und dann hatten wir in Widnes aufgrund von einem Jüngerschaftskurs dann eine Präsenzzeit in der letzten Woche. Und da war es dann so, dass ich eigentlich voll der Gemeinschaftsmensch bin und ich liebe Gemeinschaft und gehe da eigentlich voll drin auf. Aber irgendwie war das echt nicht dran da. Und ich habe dann auch alles mal loswerden können, habe das alles erzählt, was gerade so vorgeht. Und dann hatte ich voll den inneren Frieden. Und das war voll verrückt, weil es gibt das Lied It Is Well With My Soul von Bethel Music. Und ich finde es voll krass, dieses Lied kam mir einmal in Tansania, aber da komme ich auch nochmal später zu, ist mir das voll wichtig geworden und aber auch jetzt wieder, dass ich einfach diesen ganzen turbulenten Etwas, was los ist, voll den Frieden haben durfte und dann endlich mal wieder gut schlafen konnte und dann eben auch in Bezug auf Gemeinschaft. Es war für mich okay, dass ich mal nicht dran teilnehme und einfach mal Tagebuch schreibe und Gott alles erzählen kann. Und es war voll krass, weil ich so eine Weise nicht so ticke und genau, das war echt schön, dieser innere Frieden.
Super. Dankeschön. Noch jemand was? Nein? Okay, ich möchte einen Schritt weitergehen heute mit der Frage, wie kann ich eigentlich unterscheiden, ob ich etwas von Gott gehört habe oder von mir selber oder jemand anders oder ob es Gott war oder nicht. Gibt es Kriterien für zur Unterscheidung? Zunächst mal, es gibt ja 3 mögliche Quellen, aus denen uns etwas gesagt werden kann oder die wir wahrnehmen oder auch Quellen für Geschehnisse. Das ist Gott, Satan und unsere Seele. Zu Satan möchte ich ein bisschen was sagen, weil das vielleicht manche irritiert, die jetzt zuhören. Ich verstehe darunter den Widersacher Gottes, den Lebenszerstörer. Wer ein Problem hat damit, das so personalisiert zu sehen, kann auch sagen, Negativkräfte, die gegen das Leben sind. Aber tatsächlich gibt es ja zum Beispiel Satans Kulte, wo Menschen wirklich Satan anbeten, so wie wir Jesus anbeten, und die von ihm Kraft bekommen, auch übernatürlich Negatives zu tun, wirklich schreckliche Dinge. Das gibt es, das ist Realität, das braucht man nur mal googeln im Internet, da gibt es schreckliche Dinge. Aber wenn man damit nichts anfangen kann, Negativkräfte, ich glaube, damit kann jeder etwas anfangen. Es gibt Negativkräfte in unserer Welt, man könnte auch sagen, der Ungeist oder Ungeister in unserer Welt. Zum Beispiel Nationalsozialismus, das ist wirklich ein Ungeist gewesen und leider auch heute noch, das ist ein Ungeist. Rassismus, das ist ein Ungeist, das ist eine zerstörerische Kraft. Sexismus ist eine zerstörerische Kraft. Hass, Zerstörungswut und so weiter. Das sind Kräfte, die Leben zerstören. Wie können wir unterscheiden? Welche Kriterien gibt es? Ein paar möchte ich euch erzählen. Zum einen die Frage, und die steht eigentlich oben drüber, entspricht das, was ich gehört habe oder erlebt habe, dem offenbarten Wort Gottes, und zwar in seinem Zusammenhang? Ich betone Zusammenhang. Viele lesen nur so ab und zu mal einen Vers hier und mal einen Vers da, und da gibt es natürlich alle möglichen Verse, auf die man sich dann auch berufen kann. Aber wenn man sie einzeln nimmt, widersprechen sie dem Gesamtkontext. Und es ist so wichtig, die ganze Bibel zu kennen und den Zusammenhang zu kennen. Ich mache ein Beispiel. Es gibt dieses Wort von Paulus, die Frau schweige in der Gemeinde. Gut, ihr merkt schon, das ist bei uns nicht so. Sind wir Gott ungehorsam? Weil ich hier vorne steht, heute da noch die Susi, also zwei Frauen, hier vorne waren auch genug. Vorhin beim Worship steht doch im Wort Gottes. Aber wenn man den Gesamtkontext der ganzen Bibel liest, wird man merken, von Anfang an war es eben nicht so gedacht. Ich will das jetzt nicht alles auslegen. Und bei Jesus hat man auch was anderes gesehen. Das heißt, es gibt einen ganzen Zusammenhang der Heiligen Schrift, der etwas anderes sagt. Und das ist einfach ein Wort in eine bestimmte Situation einer bestimmten Gemeinde hinein. Ja, also deshalb Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Ungeheuer wichtig, das zu wissen und sich da auch mit zu beschäftigen. Zweitens, hat das, was ich da gehört oder empfunden oder erlebt habe, nach Leben geschmeckt oder nach Tod? Hat es mein Leben lebendiger gemacht? Oder hat es etwas von Lebendigkeit in meinem Leben weggenommen, zerstört, angekratzt? Gott steht für das Leben und für Lebendigkeit. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und volle Genüge, die Fülle. Leben, Lebendigkeit. Es gibt so eine geistliche Übung, die nennt sich Gebet der liebenden Aufmerksamkeit oder Tagesrückblick. Und ich mache das oft und stelle mir wirklich die Frage, wo im letzten Tag habe ich Leben und Lebendigkeit erlebt? Wo war mein Leben lebendig? Und wo hat es mir etwas an Lebenskraft geraubt und wieso rausgezogen? Und wo hat es Zerstörung gebracht in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinem Leben? Und das ist sehr wertvoll, diese Unterscheidung zu haben. Und oftmals sind die Momente von Leben und Lebendigkeit ganz kleine, ganz kleine. Und welche, die wir vielleicht als gar nicht so geistlich einschätzen. Wir könnten mal überlegen, wo haben wir heute schon Leben und Lebendigkeit erlebt? Heute, seit dem Aufstehen bis jetzt. Wer da was sagen kann, kann es einfach kurz in den Raum rufen. Nee, nicht rufen. Soll ich hier das Mikro? Nein? Okay, dann mal ohne. Wer hat heute schon was von Leben und Lebendigkeit erlebt? Wunderbar. Also, vergesst es nicht. Vergesst es nicht, das können Kleinigkeiten sein. Ich dachte, hey, die frischen Erdbeeren von meinem Balkon in meinem Müsli. Heute Morgen, dass ich einige von euch seit Wochen das erste Mal wieder sehe, wow, da freue ich mich. Das ist Leben und Lebendigkeit. Also Kleinigkeiten. Aber wirklich, die Frage ist jetzt nicht eine oberflächliche Frage, wo ist Leben und Lebendigkeit und wo ist es nicht. Man kann da noch ein bisschen weitergehen in dieser Übung und sich dann fragen, woran lag es denn? Was war es denn? Was war es denn, was dieses Leben ausgemacht hat? Was war es, was das Gegenteil ausgemacht hat? Und wenn man das dann öfter macht, sieht man Muster auch im eigenen Leben und kann die dann geistlich bearbeiten. Nur als kleiner Schwenk. Aber darum geht es heute nicht. Der dritte Punkt. Wenn wir Sünde erkennen, ist das, indem wir es erkennen, gibt es da einen Weg zur Umkehr oder erleben wir dabei Verdammung? Das ist auch eine Unterscheidung. Gott zeigt uns ja die Wahrheit über unser Leben. Das ist nicht immer angenehm. Manchmal überführt er uns und sagt, genau so bist du. Das hat auch David erlebt durch Nathan in dieser schrecklichen Geschichte von dem Ehebruch. So bist du. Aber es gibt so einen Unterschied, wie wir das hören. Und da gibt es zwei Varianten. Es gibt die, unangenehm ist es immer, aber es gibt die Variante, dass wir wissen, wenn ich es bekenne, erlange ich Vergebung. Und in Römerbrief heißt es, Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Es ist Gottes Güte, wenn wir etwas erkennen, weil wenn wir um Vergebung bitten, erfahren wir Gottes Geist ganz nah und erfahren seine Gegenwart. Dann gibt es die andere Variante. Wir erkennen etwas, das wir falsch gemacht haben, wo wir gesündigt haben. Und wir haben in unseren Gedanken, du wirst nie besser, jetzt hast du es schon wieder getan. Du wirst dich nie ändern, du wirst es nie schaffen. Gott wird dich verurteilen, du bist unmöglich. Das ist nicht Gott. Das ist der Widersacher. Das ist der Ankläger der Brüder. So heißt es in Offenbarung 12. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Und jetzt kommt's, denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Der Verkläger, der Ankläger der Brüder. Brüder, das sind wir, Brüder und Schwestern, das sind die Christen. Der Verkläger, der ist wie ein Staatsanwalt, der uns verklagt. Das kann durch andere Menschen geschehen, das kann auch durch unser eigenes Herz geschehen, dass unser eigenes Herz uns verurteilt. Johannes, 1. Johannes 3, 19 bis 21, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott und so weiter. Also diese Verklägergeschichte kann von jemand anders kommen, sagt, ey, du schaffst es nie, du bist unmöglich, und die kann aber auch aus unserem eigenen Herzen kommen, ich schaffe es nie, ich bin unmöglich, ich ändere mich nie, ich schaffe es nicht und ich bin einfach, ja, fürchterlich. Das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Bei Gott gibt es immer die Möglichkeit zur Umkehr. Es gibt immer die Möglichkeit zur Vergebung. Es gibt immer die Möglichkeit eines neuen Anfangs. Bei Gott ist Leben, Lebendigkeit, nicht Verdammung, nicht Tod. Und das ist so wichtig. Nächster Punkt. Viertens. Macht uns etwas dauerhaft Angst oder fordert es uns heraus? Da gibt es auch gewisse Ähnlichkeiten, weil was uns herausfordert, macht uns manchmal auch Angst. Aber es ist doch ein Unterschied. John Wimber, der mit seiner Frau zusammen Gründer der Vineyard-Bewegung und auch langjähriger Leiter, der hat gesagt, Glaube buchstabiert sich so. R-I-S-I-K-O. Risiko. Glaube ist Risiko. Als Petrus auf das Wasser ging, war das Risiko. Manchmal fordert Gott uns auf, aufs Wasser zu gehen. Die Gemeindegründung war damals ein aufs Wasser gehen. Wir wussten nicht, was da rauskommt. Diese Kirche zu kaufen, war ein aufs Wasser gehen, denn wir mussten viel Geld aufbringen. Sich finanziell auf Gott zu verlassen und von Spenden zu leben, ist aufs Wasser gehen. Aber ehrlich gesagt, ich finde, dieses Wasser trägt besser als manches andere. Ich denke da an eine Geschichte. Wir haben uns beim Arbeitsamt nach etwas erkundigt, von wegen Menschen anzustellen mit Unterstützung und so weiter. Und dann fragte derjenige nach unserer finanziellen Sicherheit. Und dann meinte er, naja, dann wäre besser eine andere Variante, das muss ich jetzt nicht ausführen, für uns sinnvoller, weil wir würden ja von Spenden leben. Ich dachte jetzt in der Corona-Krise, oi, wir hatten im April einen Überschuss ohne irgendeine Kollekte, weil wir haben keinen Gottesdienst. Wir hatten im Mai 400 Euro minus, aber insgesamt schon 9.000 Euro plus in diesem Jahr. Während eine Firma nach der anderen Insolvenz anmeldet und es der DAX runtergeht und so weiter. Ich habe eigentlich Lust, nochmal mit diesem Herrn zu sprechen und zu sagen, schauen Sie mal, das ist Gott. Gott durch uns alle. Aber ich glaube, wir haben keinen Mangel. Und ja, wenn Gott uns auch einlädt, in seinem Namen aufs Wasser zu gehen, brauchen wir keine Angst haben. Petrus hatte in dem Moment, ja, vielleicht kurz Angst, dann ist er gegangen, er hat gemerkt, es ist Dreck, dann schaute er längs auf die Wellen und dann bekam er Angst und dann sank er ein. Aber ich glaube, für das Gott uns beruft, schenkt er uns, dass wir Frieden haben und keine Angst. Ich hatte im Wesentlichen keine schlaflosen Nächte bei der Gemeindegründung. Ich hatte keine schlaflosen Nächte, als wir die Kirche gekauft haben. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass Gott uns gibt, was wir brauchen. Wenn wir Angst haben, dauerhaft Angst, ist es nicht von Gott. Sicher gibt es Momente, wo wir dann mal Angst haben zwischendurch, aber wenn es dauerhaft ist, dann ist es nicht von ihm. Und nun kann es sein, dass der eine, bei dem bei so einem Geschehnis Angst hat und der andere nicht. Da würde ich sagen, okay, der eine ist vielleicht dafür berufen und der andere nicht. Es ist nicht jeder berufen zur Gemeindegründung. Aber denen, die dazu berufen sind, haben dann diesen Schutz und diesen Frieden bei dem, was sie tun. Es gibt Menschen, die tun im Namen Gottes viel, viel Größeres. Da ist die Gemeindegründung ein Klacks. Es gibt Leute, die kriegen Visionen von Gott, dass sie etwas Riesiges machen sollen, was Millionen braucht. Aber ich glaube, wenn das von Gott ist, dann haben sie da auch keine Angst. Und wir würden vielleicht Angst kriegen. Ich vielleicht in dem Fall auch. Weil es geht um das einzelne Maß, was dann für jeden richtig ist. Also, es geht um Herausforderung zu unterscheiden von Angst. Beim Thema Angst denke ich noch an einen anderen Aspekt. Einige Christen beschäftigen sich in dieser Corona-Zeit ganz intensiv damit, ob Jesus denn bald wiederkommt und ob das jetzt so ein Teil dieser Trübsal ist, die da angekündigt wird in der Bibel. Sie haben Angst davor und malen sich verschiedene Szenarien aus, und das gibt es ja auch im Internet zuhauf, und befürchten, dass er bald kommen könnte und dass diese Trübsal kommen könnte und dass es dann ganz schrecklich wird. Ich glaube nicht, dass das von Gott ist. Absolut nicht. Ich bin sicher, dass es nicht von Gott ist. Im Wort Gottes steht, dass in der Liebe Gottes keine Angst ist. 1. Johannes 4, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe ist, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir im Tag des Gerichts Zuversicht haben, also sogar am Tag des Gerichts. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht oder Angst gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also, wenn wir das, was wir da hören über die Wiederkunft Christi, uns in Angst und Schrecken versetzt, ist das nicht von Gott. Die Botschaft von der Wiederkunft Christi sollte in uns Freude auslösen. Ja, irgendwann wird Jesus kommen und dann werden wir erlöst und dann wird das Reich Gottes durchbrechen und dann wird's gut werden und dann wird's kein Leid mehr geben und keine Trauer und keinen Tod und keine Krankheit. Da können wir uns freuen. Und wenn es irgendwelche Trübsal gibt, und es gibt natürlich tagtäglich Trübsal, die wir, der eine erlebt es jetzt, der andere später, der andere hat es vor vielen Jahren erlebt. Wir erleben immer wieder Trübsalen in unserem Leben. Und dann wird Jesus bei uns sein. Und er ist bei uns. Im Gebetschat kriegen wir immer einmal in der Woche von Günther Sachen gepostet von den verfolgten Christen. Die leben in Trübsal. Die leben in Trübsal, und zwar jetzt. Und die leben aber auch schon seit Jahrzehnten in Trübsal. Aber sie leben trotzdem. Und sie scheuen nicht, sich zu Gott zu bekennen und bei Gott zu bleiben. Und Paulus sagt, wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir brauchen uns heute keine Gedanken darüber machen, was irgendwann mal auf uns zukommen wird, sondern wir brauchen uns nur festhalten an ihm, dass wir in seiner Nähe bleiben. Und dann wird er uns durchtragen. Und ich glaube, die Kraft bekommen wir nicht im Vorhinein, sondern wir bekommen sie dann. Und das sagen alle, die schlimme Dinge erlebt haben in ihrem Leben, die sich keiner von uns wünscht, dass in dem Moment, als sie da durchgingen, sei es Krankheit, sei es Verlust gewesen, sei es irgendwas anderes, übermenschliche Kraft bekommen haben und da durchgehen konnten. Und das ist bei den Christen in anderen Ländern, die Verfolgung erleben, auch so. Sie bekommen die Kraft. Und wir brauchen uns heute nicht davor fürchten, was irgendwann mal auf uns zukommen könnte, sei es individuell oder in unserer Welt generell. Denn dann würden wir uns sämtliche Lebensfreude rauben. Fünftens werden wir geführt und gedrückt und geschoben oder hat etwas Zeit, also bei etwas, was wir so hören von Gott, sollen wir hektisch und impulsiv handeln. Gott lässt Prüfung zu, Gott lässt uns Zeit, gerade dann, wenn es um wesentliche Dinge geht. Es geht nie um hektische Entscheidungen, Gott lässt uns Luft zum Atmen. Er hat kein Problem damit, auch wenn etwas geprüft wird. Manchmal gibt es das, dass jemand überzeugt ist davon, Gott hätte zu ihm gesprochen und er sagt es niemand, weil er Angst hat, es könnte madig gemacht werden. Das ist nicht sonderlich klug. Sicherlich ist nicht alles für jedermanns Ohren bestimmt, aber wenn es um etwas Wichtiges geht, braucht es Prüfung und da brauchen wir Menschen, denen wir vertrauen und die mit uns zusammen auf diesem Weg sind, der Jesus-Nachfolge, mit denen wir es dann prüfen können. Gott wird der Prüfung standhalten, immer. Und noch ein letzter Punkt, haben wir Frieden in einer Situation oder bei einer Entscheidung? Und da gibt es noch einen kleinen Unterschied und der ist sehr wesentlich. Es gibt echten Frieden und es gibt falschen oder faulen Frieden. Man kann es gut erklären an dem Fakt Harmonie. Es gibt viele Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind. Und wenn man harmoniebedürftig ist, ist man in der Gefahr, dass nach außen es harmonisch ist, aber man die Konflikte unter den Teppich kehrt. Das ist kein Friede. Das ist fauler Friede. Echter Friede, da dürfen die Konflikte hochkommen, die müssen nicht unter den Teppich. Da darf es auch mal brodeln, da darf es auch mal knallen. Und dann geht man da durch. Und ja, man kann sich etwas in die Tasche lügen, auch was die eigene Gottesbeziehung betrifft. Indem man sagt, ja, wir sind ja mit Gott verbunden, aber tief im Herzen wissen wir, nein, so ganz stimmt es nicht. Und dann wäre es gut, da dran zu gehen, sodass echter Friede eintritt. Echter Friede und nicht falscher Friede. Gott schenkt Frieden, echten Frieden, auch durch Konflikte hindurch. Echter Friede geht aber oft durch Umkehr hindurch. Echter Friede muss sich nicht verstecken, sondern er liebt das Licht, muss nicht in die Dunkelheit gehen. Echter Friede, der trägt auch in ganz, ganz schwierigen Situationen durch, in Situationen, in denen wir sonst Angst hätten. Echter Friede führt näher zu Gott, falscher führt aus der Nähe Gottes heraus. Das ist auch noch so ein ganz wichtiges Kriterium, wenn ihr euch nur eins merkt, wo ist mehr Leben, Lebendigkeit und wo nicht, was führt uns näher zu Gott hin und was führt uns aus seiner Nähe heraus. Diese beiden, wenn ihr die euch merkt von heute, dann wäre es gut und das reicht eigentlich schon. Wo ist mehr Leben und Lebendigkeit, wo ist es weniger, was führt uns in die Nähe zu Gott, was führt uns heraus, was zieht uns heraus. Ja, das als ein paar Möglichkeiten zu unterscheiden. Ich finde es ganz spannend, weil es uns hilft, Gott mehr im Alltag und in den Kleinigkeiten zu entdecken. Und für alles, was gut ist, können wir ihm danken. Und das bringt uns wieder mehr in die Nähe Gottes. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott des Lebens bist. Ich danke dir, dass bei dir Leben und Lebendigkeit ist und bei dir Frieden, und zwar echter Frieden und Vergebung und Herausforderung. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir folgen können. Hilf uns zu unterscheiden in unserem ganz praktischen Alltag, was von dir ist, und was uns in deine Nähe zieht und was uns wegzieht. Dass wir deine Nähe suchen können und dass wir dich entdecken in allen Dingen. Ehre sei dir. Amen.